Care-Verantwortung zu übernehmen für die Pflege von Angehörigen, das kannst du ja nicht ablegen an der Haustür zu deinem Job. Und da passieren ja jeden Tag einfach ganz unvorhergesehene Sachen, auf die du nicht vorbereitet bist. Und ich finde, Aufklärung ist hier auch ein Riesenthema. Aufklärung, Visibilität und Beistand leisten.
Stellt euch vor, es ist Donnerstag. Um 23.59 Uhr geht der neue Song der Band online, die ihr managt. Das Label will das erste gemeinsame Release im Büro mit Spreeblick feiern. Es soll Free Drinks geben, bis der Song dann um Mitternacht endlich in die Welt rausgeht und ihr gemeinsam die Playlist zum New Music Friday checkt. Für den Sommer sind die ersten Festival-Shows der Band geplant und natürlich sollt ihr dabei sein, den Interview-Marathon im Backstage begleiten. Für die 5-Wochen-Tour im Herbst mit einem Off-Day pro Woche, in der Regel dann eben montags, gehen die Tickets auch richtig gut weg. Das Tourmanagement machst du natürlich selbst. Klingt eigentlich nach einem Traumjob, oder?
Eher Albtraum für viele Menschen, die für Kinder verantwortlich sind oder Angehörige pflegen. Deren Verfügbarkeit von Kita-Zeiten, Medikamentenplänen und der Verfügbarkeit von Menschen, die mal eben einspringen können, abhängt. Das Thema Care-Arbeit bzw. Vereinbarkeit von Job- und Sorgearbeit war lange Zeit in der Musikbranche quasi nicht existent. Denn es passt eben nicht zusammen, die schillernde Musikbranche, die fordert, dass man quasi immer verfügbar ist, und die Rolle als pflegende Person oder Elternteil, von dem eigentlich gesellschaftlich genauso erwartet wird, doch bitte immer am Start zu sein.
Ja, wo stehen wir in Sachen Vereinbarkeit in der Musikwelt und wie sieht gelebte Familienfreundlichkeit aus in einer Branche, die niemals schläft? Darum geht's heute bei Reeperbahn Festival Deep Dive, eurem Lieblingsmusikbusiness-Podcast, präsentiert von Musikwoche. Auch diesmal wieder mit meiner Kollegin Lina Burghausen.
Und mit meinem Lieblingsmusikjournalisten Alex Barbian. Schön, dass ihr einschaltet. Wir sind heute glücklicherweise nicht allein im Studio, sondern haben Besuch, und zwar von Nanja Ödi. Liebe Nanja, hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Nanja, du bist seit über 15 Jahren Teil der Musikbranche und hast die Musikwelt als Musikwissenschaftlerin und Marketing Director geprägt. Ganz besonders wollen wir hier und heute aber über deine Arbeit mit deinem Startup Music Family Hub und der Moms Got Talent Academy sprechen. Deswegen sehr, sehr schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, und neben dir, liebe Nanja, hören wir heute auch noch Wortbeiträge von Jurin Tschische, Geschäftsführer von RecordJet, und von Shari Hu, die ihr als DJ und Artist kennt. Wir zeichnen diese Folge am 31. März 26 auf. Neuere Entwicklungen können wir eben leider nicht berücksichtigen in unserer Recherche. Und die Quellen findet ihr wie gewohnt unten in den Shownotes.
Ein kurzer Hinweis: Wenn wir in dieser Folge über Care-Arbeit sprechen, fokussieren wir uns explizit auf den Aspekt des Sorgens und sich Kümmerns, also so wie die Bundeszentrale für politische Bildung den Begriff Care-Arbeit auch definiert. Und weil wir wie immer viel zu wenig Zeit haben für so ein großes Thema, werden wir uns in dieser Folge primär auf die Themen Elternschaft und pflegebedürftige Angehörige konzentrieren. Uns ist natürlich bewusst, dass Care-Arbeit sehr viel größer ist als diese beiden Aspekte. Oftmals werden zum Beispiel auch Hausarbeit oder Nachbarschaftshilfe dazu gezählt. Seht es uns bitte nach, dass wir hier bei Deep Dive nicht all diese Aspekte abbilden können. Und damit gehen wir rein.
Nanja, ich erinnere mich an ein Interview, das du vor einiger Zeit dem Deutschlandfunk Kultur gegeben hast. Darin hast du erzählt, dass du vor Corona oftmals selbst gar nicht wusstest, dass KollegInnen oder MusikerInnen, mit denen du arbeitest, Kinder haben, weil das Thema Elternschaft eben so stark tabuisiert wurde. Deshalb vielleicht erstmal die naive und ja irgendwie zugleich offensichtliche Frage: Warum ist Elternschaft eigentlich so ein krasses Tabu in der Branche?
Mhm. Ihr habt es eingangs schon super gut auf den Punkt gebracht. Es gibt diese ganzen ja strukturellen Gegebenheiten in der Musikbranche, die sie ja auch so spannend macht, ne? Also die Branche schläft nicht, die Menschen sind super agil, dynamisch, sozial vernetzt und viel auf so Präsenzevents auch unterwegs. Um da nicht rauszufliegen, wird von vielen KollegInnen vor allem das Thema Mutterschaft oder Elternschaft nicht thematisiert. So. Das ist eher ein subjektiver Eindruck, der sich dann aber in Gesprächen mit anderen MusikerInnen und Kolleginnen auch bestätigt hat, ist, dass wir natürlich in der Musikbranche Entertainment grundsätzlich ein sehr junges Image tragen. So. Mhm. Wir wollen natürlich immer am Nabel der Zeit sein. Wir wollen jung sein. Wir wollen gut aussehen. Und Flinterpersonen noch viel stärker sind dem ausgesetzt, ja, immer diese ewige Jugend zu bewahren. Und Elternsein macht einen irgendwie alt. Was Quatsch ist. Ja, weil die Power, die dahinter steckt und die Fürsorge und ja, die ganze Energie, die übrigens auch im Berufsleben ja total einem zugutekommt oder jedem zugutekommt, die ist ja unendlich da, ne? Und trotzdem hat, als hätte die Branche ein bisschen Angst davor, vor dem Thema.
So spannend, weil das auch an die Ageism-Folge Angriff,
ja, genau,
die wir bei
hab ich auch
hatten.
Gedacht, ja.
Voll, also diese Besessenheit mit der Jugend.
Ja.
Ich bin bei meiner Recherche für diese Folge auch auf einen Blog gestoßen von der Violinistin Gwendoline Mason. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Die hat dort über ihre Erfahrungen in der Schwangerschaft und auch als frisch gebackene Mutter berichtet. Und da gab es so ein paar Sätze, die haben mir echt Gänsehaut bereitet. Ich lese die mal vor. Mhm. When upon finding out that I was expecting, true promoters within the space of 1 week cancelled future engagements because they thought I would not be in good form for the recitals. On a television show in the Netherlands, a young crew member suggested that I only be filmed up close to avoid an anesthetically pleasing shot of me playing with a round belly.
Ja, das sind traurige und zugleich absolut prädestinierte Beispiele für dasselbe Phänomen. Elternschaft wird dem eh schon hart umkämpften Musikmarkt als Wettbewerbsnachteil angesehen. Das könnte erklären, warum so viele Menschen in der Branche ihre Elternrolle aus der Öffentlichkeit wegschieben. Die Studie Pregnancy and Motherhood in the Live Music Industry von Women in Live Music aus dem Jahr 2020 hat zum Beispiel ergeben, dass 28% der befragten Mütter aus der Live-Branche ihre Schwangerschaft versteckt hielten, weil sie berufliche Nachteile fürchteten. Und dasselbe lässt sich natürlich über die Pflege Angehöriger sagen. Alles, was irgendwie den beruflichen PartnerInnen oder der Konkurrenz signalisieren könnte, hey, da bin ich vielleicht weniger belastbar oder nicht rund um die Uhr verfügbar, so wie es in der Branche eben oft erwartet wird, möchte man vermeiden.
Ja, du hast es gerade schon so schön gesagt, so das Thema Care-Arbeit passt augenscheinlich nicht zu einer Branche, die von Grund auf sehr perfektionistisch und eben jugendlich eingestellt ist und ja auch offenbar ein Problem mit dem Älterwerden hat. Aber die Realität, und auch das habe ich aus deinem Deutschlandfunk Kultur-Interview mit rausgehört, gehört, ist ja eine andere. So, Care-Arbeit ist real. Das wird auch von Menschen geleistet, die natürlich in der Musikbranche arbeiten. Und nur weil wir nicht darüber sprechen, heißt es ja nicht, dass die Herausforderungen nicht existieren würden, die damit einhergehen automatisch. Und ihr habt ja erst im letzten Jahr eine umfangreiche Studie zum Thema Care-Arbeit gemacht in der Musikbranche. Kannst du uns dazu vielleicht mal abholen, was so das Ziel der Studie war, wie ihr da gearbeitet habt und natürlich auch, was so für euch die wichtigsten Ergebnisse waren?
Also zunächst einmal kenne ich auch die Studie von den Women in Live Music und das war auch mit so eine Inspiration, weil es gibt unglaublich wenig Datengrundlage. Mhm. Und wir haben uns, meine Gründungspartnerin Pam und ich, sind beide Moms zuallererst mal. Und sind natürlich aus so einer intrinsischen Motivation heraus, haben wir uns diesem Thema angenommen. Und wir haben mit so vielen Expertinnen in eigener Sache, so nennen wir sie immer, also auch Moms, die in der Musikbranche arbeiten, viele MusikerInnen auch darunter. Wir haben uns mit denen unterhalten, Interviews geführt und haben wirklich tolle qualitative Statements entwickelt und Formate auch daraus abgeleitet. Aber was uns immer gefehlt hat, ist tatsächlich diese, ach so, wichtige, aussagekräftige Datengrundlage. Und es gibt eine Studie von den Bühnenmüttern, ich glaube, das war um 2022, die fokussieren sich sehr stark auf den Theaterbetrieb und Kulturhäuser und so weiter. Und die haben sehr vorbildlich da tatsächlich sogar auch einen Maßnahmekatalog abgeleitet aus ihrer Studie. Und das war so ein bisschen unsere Inspiration. Wir wollten unbedingt nicht nur in den Institutionen selbst, also in den Theater- und Kulturhäusern, mehr Erkenntnisse erlangen, sondern wir wollten direkt mit den Betroffenen, das ist eigentlich ein schlimmes Wort hier, ja, aber mit denjenigen, die Care Work leisten oder aber vielleicht Care Work auch noch antizipieren in ihrer Zukunft, weil das ist ein ganz, ganz interessanter Engel auch hier, der ganz oft vernachlässigt wird, was passiert eigentlich mit den jungen Menschen, mit der Generation, die in 10, 15 Jahren sich auf einmal entscheiden müssen oder hoffentlich dann auch nicht mehr, aber Familie oder Beruf, was ist jetzt mein Weg? Und um da mehr Schlagkraft zu haben, haben wir uns mit dem Musikforum Rheinland-Pfalz zusammengetan und dem Länderverband von Music Women Germany in Rheinland-Pfalz und haben diese Care-Studie aufgesetzt. Da sind wir bei fast 100 TeilnehmerInnen. Das war auch so unser Ziel, um dort auch repräsentative Studienergebnisse abzuleiten. Und da haben sich sehr, sehr viele Dinge bestätigt, die wir angenommen haben. Aber es haben sich auch ein paar neue Perspektiven aufgemacht. Und das eine ist tatsächlich, dass die, also es sind, glaube ich, so aktuell Stand jetzt sind das so 70% der Befragten, fühlten sich gar nicht vorbereitet auf das, was kommt, wenn sie mal Care Work übernehmen, ob es die Pflege von Angehörigen ist oder selber mal Eltern oder Mütter werden. Das geht schon los in den Hochschulen, da wo sie Musik studieren, das geht in der Ausbildung los. Das ist eigentlich überall da, wo Menschen ihrer Passion nachgehen und gar nicht wissen, was denen eigentlich blüht, wenn sie 10, 15 Jahre später Care-Arbeit leisten wollen. So. Und diese fehlende Vorbereitung hat viele Leute in Abgründe gestürzt. Ich kenne Sopranistinnen, die gesagt haben, du, mein Dozent hat mir damals gesagt, kriegst du Kinder, ist deine Karriere vorbei. Ja. Ich kenne Tänzerinnen, die sagen, du, ich war 16 Jahre alt, da wollte ich auf die Bühne, das ist ja ganz klar. Und ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn ich 30 bin. So. Da gibt's enorm Aufholbedarf. So, das ist eine interessante Erkenntnis. Die andere ist natürlich das Thema Teilhabe. Das können wir uns ableiten. Das ist irgendwie logisch, ne, dass du mit anderen Verpflichtungen dann nicht mehr rund um die Uhr teilhaben kannst an Musikevents, an Konzerten und so weiter. Das wertvolle Networking dann wegfällt. Aber es geht auch dahin, dass sich viele keine Fortbildungen mehr leisten können, Weiterbildungen nicht in Anspruch nehmen können. Das heißt, auch in unserer Branche, die ja so mit Trends arbeitet, gar nicht up to date sind und unsichtbar bleiben, also vergessen werden auch ein Stück weit. Es gibt eine hohe Zahl an Teilnehmenden, die gesagt haben, dass sie sich isoliert fühlen von ihrem Umfeld, dass das Berufsumfeld nicht familienfreundlich genug ist. Und dann schlussendlich gibt es natürlich auch noch den finanziellen Bedarf. So. Und da stecken wir dann auch ganz schnell bei den Themen Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Pension Gap und das ganze strukturelle Problem dahinter.
Da werden wir auf jeden Fall auch noch intensiver hier drüber sprechen, das kann ich versprechen.
Ja, was ihr mit dieser Studie auf jeden Fall ja auch erreicht habt, ist die Sichtbarkeit für das Thema zu erhöhen. Generell beobachte ich, dass zumindest das Thema Elternschaft in den letzten Jahren ein kleines bisschen in Anführungsstrichen normaler geworden ist in der Musikwelt. Nicht nur Initiativen wie der Music Family Hub sprechen offen über das Thema. Auch Musikerinnen wie Alan Cohen oder Rola thematisieren ihre Erfahrungen als Elternteil in Interviews oder auf ihren Social-Media-Kanälen. Andere verarbeiten ihre Mutterrolle in Songs, ja, wie es zum Beispiel die Hamburger Rapperin, Sängerin und Producerin Finna gemacht hat.
Der kreative Umgang mit Mutterschaft wird in manchen Fällen sogar super konkret. Also ich denke da zum Beispiel an einen Song von US Girls über das Stillen, in dem die Sounds von einer Milchpumpe als Sample verarbeitet wurden. Oder ich denke an die deutsch-kanadische Künstlerin Maria Reich, die aktuell an einem Album zum Thema Care Works arbeitet. Also das Thema findet immer mehr Einzug in die Musik. Und klar, wenn Weltstars wie Rihanna oder Beyoncé riesige Shows mit Baby Belly performen, dann hat das natürlich auch eine Strahlkraft.
Ja, was all diese Beispiele eint, es sind so gut wie immer weiblich gelesene Personen, die sich kreativ und reflektiert mit dem Thema Elternschaft oder Care-Arbeit auseinandersetzen. Natürlich gibt es auch von männlichen Artists halt Songs über ihre Kinder, die bewegen sich jedoch oftmals in den Themenbereichen Vaterstolz oder ja in der Reflexion der eigenen Abstinenz vom Nachwuchs. Und während bei einer Rihanna, die ihren schwangeren Körper in Designerklamotten inszeniert oder einer Finna, die über ja, die Mutterschaft rappt, immer irgendwie von einem Tabubruch die Rede ist, werden Songs von Sido oder Eminem immer irgendwie als, ach ja, toll, da werden jetzt mal richtig Gefühle gezeigt, wie schön abgetan.
Ja, das ist einfach so symptomatisch für ein großes Problem und das hast du gerade auch schon angesprochen, Nanja, denn auch wenn wir hier im Podcast explizit von Elternschaft und nicht von Mutterschaft sprechen wollen, ist das Thema Care-Arbeit generell in Deutschland und ja, eigentlich so gut wie überall auf der Welt weiblich besetzt. Laut Statistischem Bundesamt liegt der Gender Care Gap im Jahr 2022 bei 43,4%. Der Gender Care Gap, der beschreibt den Unterschied im Zeitaufwand, den Frauen und Männer in Deutschland für Care-Arbeit aufwenden.
Ja, und während der Workload bei Frauen höher ist, wird das Einkommen bei Frauen mit Care-Verantwortung klar geringer. Erst im letzten Herbst hat eine Untersuchung des Zentrums für europäische Wirtschaftsförderung ergeben, dass die sogenannte Child Penalty, also der Einkommensverlust bei Müttern nach der Geburt des ersten Kindes, deutlich größer ist als bisher angenommen. 30.000 Euro weniger verdienen Mütter im vierten Jahr nach der Geburt durchschnittlich im Vergleich zu Frauen, die keine Kinder haben.
Plot-Twist: Bei Vätern gibt es diesen Knick im Einkommen nicht. Eher im Gegenteil, also sie verdienen sogar im Schnitt etwas mehr als kinderlose Männer im selben Alter. Das Absurde daran ist, der Einkommensunterschied zwischen gut ausgebildeten Müttern und Vätern ist seit den 70er Jahren nicht etwa kleiner geworden, sondern stetig gewachsen. Zumindest sind das die Zahlen aus UK. Da muss man nicht Holmes mit Nachnamen heißen, um zu verstehen, warum sich der Gender Pay Gap ab dem 30. Lebensjahr so signifikant erhöht. Also ja, genau dann, wenn Frauen im Durchschnitt ihr erstes Kind bekommen.
Ja, not so fun fact, während der branchenübergreifende Gender Pay Gap in Deutschland 2024 bei 18% lag, sieht es in der Musikbranche noch bescheidener aus. Bei MusikerInnen aus der Klassik lag der Gender Pay Gap im vergangenen Jahr bei 25%. Um das mal zu übersetzen, Musikerinnen arbeiten jedes Jahr 3 Monate umsonst im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Für die deutsche Popmusikbranche haben wir hier leider ja gar keine Zahlen finden können.
Nanja, wie begegnet dir denn der Gender Care Gap, über den wir gerade gesprochen haben, so im Alltag der MusikerInnen, mit denen ihr arbeitet?
Der ist super präsent. Das ist natürlich auch eine tricky Chicken-and-Egg-Situation. Ne? Man weiß nie, was ist eigentlich zuerst. Da kommt erst der Gender Pay Gap, ja, der ja auch kinderlose Frauen betrifft und der dann dazu führt, dass du, solltest du in einer Partnerschaft sein, wo beide Partner gleich verdienen und du dann aber aufgrund des Gender Pay Gaps ohnehin diejenige bist, die weniger verdient, oft die logische Konsequenz ist, dass der andere Partner mit dem größeren Einkommen weiter Karriere macht, weiter Geld verdient, weil es gibt nun mal einfach den Fakt, dass du eine gewisse Zeit nach der Entbindung ja erstmal selber wieder zu Kräften kommen musst und aber natürlich auch eine Fürsorgepflicht hast für dein Kind. Und das ist natürlich bei Mamas auch nochmal anders ausgeprägt und da müssen wir auch nicht zu doll in so biowissenschaftliche Dinge reingehen. Ja, also Vaterliebe ist das Tollste, was es gibt. Aber eine Mama, die natürlich 9 Monate ihr Kind austrägt, hat einfach noch einen anderen mentalen Zustand, mit dem sie erstmal klarkommen muss. Andersrum ist es aber genauso der Fall, ne? Also genau das Besagte, ne? Dass du dann erstmal sehr stark in die Care-Work-Richtung einsteigst als Mama, führt dann auch wiederum dazu, dass du in der Zeit natürlich weniger Einkommen generierst. So. Und dann ist dir, also selbst wenn du auf einer gleichberechtigten Basis eingestiegen bist, spätestens wenn du 6 bis 12 bis 18 Monate raus bist aus deinem Job, kannst du es eigentlich finanziell nicht mehr auffangen. Und das ist genau dann der Moment, wo ganz viele entweder rausdroppen sozusagen aus der Branche, also wir verlieren einfach faktisch auch sehr, sehr viele Fachkräfte, weibliche Fachkräfte, Mama-Fachkräfte, aber auch MusikerInnen, die dann nämlich in der Zeit eben nicht ihre Karriere vorantreiben können. Und ich zitiere dann immer die Musikerin Johanna Amelie, die in einem Podcast zu mir mal gesagt hat, zwischen 24 und 45 fliegst du raus, wenn du ein Kind hast. So sind die Strukturen aktuell. Und um den Bogen komplett zu schließen, die Rente, die dann hinten bei rumkommt, die ist natürlich signifikant kleiner und führt zu Altersarmut, muss man ganz klar benennen.
Ja, und eine krasse Abhängigkeit auch, ne?
Genau. So.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Thema Schwanger sein, ja, und warum das zwischen Müttern und Vätern auch in der Berufswelt natürlich unterschiedlich wahrgenommen wird, ist zum einen, dass die Schwangerschaft beim weiblichen Körper, die ist einfach sichtbar. Die ist einfach da, ne? Und ich bin so dankbar für all die Role Models, die es mittlerweile gibt, die gerade die so sehr viel Reichweite haben und die auch einfach eine tolle Community haben, die sich dafür stark machen. Trotz allem ist es natürlich ein super privater Moment. Und ich kenne beide Beispiele. Ich habe selber im 6. Monat schwanger eine Branchenveranstaltung mit 1500 Leuten moderiert, über 6 Stunden lang. So, also im Nachgang weiß ich auch gar nicht, ob das körperlich alles so clever war. Ja. Aber ich fand das natürlich toll, weil ich wollte mir diese Möglichkeit auch nicht nehmen lassen, nur in Anführungsstrichen, weil ich schwanger bin. So, ne? Also da wurde ich sehr supported und stand dann auch mit meinem schwangeren Bauch auf der Bühne und das wurde sehr gut angenommen und gab es zuvor nicht. Ich kenne aber auch Kolleginnen, das kann ich 100% nachempfinden, die sagen, ich hätte das am liebsten bis zum Schluss niemandem gesagt. Mhm. Nicht nur, weil ich Angst habe vor struktureller Diskriminierung, sondern weil auf niemanden was angeht. Mhm. So, mich daraufhin anders zu framen. So, oder mich nicht irgendwie als voll mehr wahrzunehmen. Und das ist etwas, was Väter nicht haben. So, ne? Die haben ganz andere Herausforderungen. Wir sprechen viel mit Vätern. Da ist ja tatsächlich, also der Umgang mit berufstätigen Vätern, gerade in so großen Konzernen oder auf so sehr, muss man ja auch sagen, in der Musikbranche oft patriarchisch gestärkten Strukturen, da ist die Erwartungshaltung natürlich auch heftig. Also als Papa da mal eine Elternzeit zu nehmen, da wirst du gar nicht ernst genommen oft. Ne? Also die haben auch ihre Herausforderungen, aber was die körperliche Veränderung betrifft, die dich so sehr auf so ein Silbertablett bringt, haben die natürlich mehr Selbstbestimmung. Mhm. Ja, wie viel will ich preisgeben, wie viel muss ich preisgeben und das steigt dann wahrscheinlich weniger Ja, Punkt.
Dass es für Mütter so viel schwerer ist, an ihre Karriere vor der Elternschaft anzudocken, liegt nicht nur an fehlenden Ressourcen durch das Mehr an Care-Arbeit, das sie stemmen müssen. Es liegt auch daran, dass sie sich mit einer enormen Menge an Vorurteilen über ihre Leistungsfähigkeit konfrontiert sehen. Und das bedeutet konkret, dass sie weniger berufliche Chancen bekommen und eben auch weniger Geld für ihre Arbeit. Und an der Stelle drehen wir uns dann im Kreis, weil das geringere Einkommen und unsere gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, ja, keine Ahnung, Stichwort Ehegattensplitting, eine traditionelle Rollenverteilung begünstigen, bleibt die Care-Arbeit bis zur Rente mehr bei den Frauen hängen. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, fällt selbst den gleichberechtigtsten Paaren schwer. Viele rutschen nach der Geburt des ersten Kindes in diese traditionellen Muster zurück. Wie viel das Bild der Hausfrau und Caregiverin mit dem Patriarchat und internalisiertem Frauenhass zu tun hat, dazu gibt es übrigens eine super interessante Reportage bei den KollegInnen von SWR 2. Die verlinken wir euch unten in den Shownotes.
Ja, du hast gerade Vorurteile angesprochen, Alex, so den Mütter halt im Berufsleben begegnen. Und neben den allseits bekannten Klassikern, also Mütter seien ja ständig krank und mit dem Kopf nur beim Nachwuchs und nicht belastbar und nicht flexibel genug, alles oft genug widerlegt von ganz vielen Stellen, Gott sei Dank, begegnen aber gerade Musikerinnen nochmal ganz andere Klischees. Und das hatten wir in dem Zitat, was ich vorhin genannt hatte, auch. Hier geht es auch darum, dass eben den Artists durch die Elternschaft natürlich zum einen die Zeit für die Musik fehlen könnte, aber vor allem auch, dass eben, du hast gerade das Thema Schwangerschaft angesprochen, das ja den Körper verändert. Und dass es gerade bei Frauen eben ja dazu führen könnte, dass sie schlichtweg weniger begehrenswert sind. Und ja, was ja auch einfach, sorry für den Ausdruck, Bullshit ist und worum es auch einfach gar nicht gehen sollte. Dazu wird Müttern, und das ist ja völlig berufsübergreifend, ja aber auch nonstop ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie entweder ihr Kind oder ihre Karriere vernachlässigen. Sie können es ja einfach niemandem recht machen. Und dieser mentale, psychische Druck von so vielen Seiten, den stelle ich mir so enorm vor. Ich würde dich da gerne nochmal fragen, Nanja, was für Widerstände erlebst du denn noch so bei Müttern, die es vielleicht bei Vätern so nicht gibt?
Ja, also unsere Studie hat auch ergeben, dass über 2/3 der Teilnehmenden, und es waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch überwiegend weiblich gelesene Teilnehmerinnen, Benachteiligung in ihren Jobs erfahren haben. Und die Beispiele, die ihr genannt habt von ich werde nicht mehr gebookt, mein Label will nicht releasen, ich werde gar nicht erst gesigned, mein Management versteht's nicht. Ja, also das ist so, da, ne, auf der mental-emotionalen Ebene gibt es da ja auch viele, viele, viele verschiedene Schattierungen. Haben wir alles erlebt, Führungspositionen, die nicht besetzt werden, weibliche Kolleginnen, die ja Angst haben, ihre Schwangerschaft kundzutun aufgrund von, ja, jetzt bin ich eh die Teilzeit-Mami, so, ne, Vorurteilen. Das sind schon die reellen Situationen und ja, Feedbacks, die ich so bekomme. Nicht überall natürlich, aber irgendwo in der Musikbranche als Musikerin und mit Care-Verantwortung bestehen zu bleiben und dann noch am besten einer männlichen Konkurrenz vorbeizuziehen, das ist schon unglaublich schwer.
Ja, ein Arbeitsfeld, wo das Thema Elternschaft nochmal für besondere Herausforderungen sorgt, ist natürlich der Live-Bereich. Thema, ich werde nicht mehr geboren. Mhm. Das geht für manche KünstlerInnen schon in der Schwangerschaft los, wenn man noch Auftritte durchziehen muss, obwohl der Körper was anderes sagt.
Sie mit 6 Monaten noch moderieren? Ne?
Ja, genau. Ja, für viele Menschen, die Care-Arbeit leisten, wird die Karriere zumindest vorübergehend regionaler. Sie spielen zum Beispiel dann mehr lokale Shows, weil sie nicht mehr über Nacht wegbleiben können.
Mhm. Ja, um dann noch die große Festivalshow am anderen Ende von Deutschland spielen zu können, gibt es gerade für stillende Mütter ja oft nur die Möglichkeit, das Kind und eben eine Begleitperson zum Showtag mitzubringen. Und dass das so reibungslos funktioniert, ist aber auch ja, keine Selbstverständlichkeit. Ich habe da in einem Interview mit Johanna Eicker zum Beispiel gelesen, die Gitarristin ist, dass manche großen Festivals Kinder unter 14 Jahren unter keinen Umständen mit aufs Festivalgelände lassen, also selbst nicht im Backstage. Und dazu kommt, dass viele Festivals ja nicht unbedingt ausreichend Rückzugsräume haben, in denen sich kleinere Kids bedenkenlos aufhalten können oder in denen man sein Kind mal stillen kann oder so.
Ja, und auch wenn Artists auf Tour gehen, braucht es sehr viel Kooperationsbereitschaft von Venues, um ja zum Beispiel Nichtraucherbereiche abzuklären oder Soundcheck-Zeiten und Konzertstart mit den Verpflegungszeiten des Kindes abzustimmen oder von begleitenden Artists, mit denen man sich dann den Tourbus teilt. Nanja, welche Antworten wurden in eurem Netzwerk vielleicht schon gefunden, um mit den Herausforderungen im Live-Bereich besser umzugehen?
Das Thema Kinderbetreuung ist natürlich der Top-Agenda-Punkt Nummer eins. Mhm. Nicht nur für MusikerInnen, sondern das ist ein Top-Thema für alle Eltern. Und wir sind in Deutschland nicht so schlecht aufgestellt. Auf jeden Fall nicht, wenn du dich in einem normalen Angestelltenverhältnis befindest. So, das will ich auch vorneweg schieben. Aber für Musikerinnen, für alle Selbstständigen, ehrlich gesagt, also und Musikerinnen sind auch Kleinunternehmerinnen so, ne? Oder teilweise sogar sehr erfolgreiche Unternehmerinnen, hast du da echt ein Problem. So. Es gibt einen total validen Punkt, und das wurde mir auch oft gefeedbackt, dass nicht alle MusikerInnen ihre Kinder auf den Festivals haben wollen. Das ist ja auch ganz klar, ja. Also in so Backstage-Räumen, wo alles Mögliche stattfindet oder auch wo Musik gespielt wird, wo du selber vielleicht in so eine Sinnkrise stürzt irgendwann, so, ja, meine Kids hören meine Mucke irgendwann und die ist so alles andere als irgendwie kindgerecht, da willst du die natürlich nicht haben. Das andere Thema sind natürlich auch Kinderrechte, so, ne? Kannst auch dem Kind nicht alles zumuten, nur damit es in deinem Leben besser wird, sozusagen. Das heißt, diese Integration von Familie ins Live-Business ist tatsächlich ist nicht die Standardlösung, die ich hier auch empfehlen würde, sondern man muss da wirklich sehr bedürfnisorientiert vorangehen. Safe Spaces zu schaffen ist natürlich ein Riesenthema und das kann auch funktionieren, indem du gar nicht unbedingt im unmittelbaren Umfeld deine Kinder integrierst, sondern einfach dafür sorgst, dass sie überhaupt erstmal auf Tour sein können oder halt in einem schönen Umfeld in der Stadt, in der ihr gerade seid, die Kinder gut betreut sind. Man kann über lokale Babysitter-Netzwerke immer sprechen. Etwas, was eigentlich, finde ich, jeder Tourpromoter in einer kleinen Google Docs-Form am Start haben könnte. So, das ist nicht viel Recherche nötig eigentlich. Ja,
mit.
Und dann gibt es aber natürlich auch Veranstalter und Veranstaltende, die sehr gezielt darauf achten, familienfreundliche Umfelder zu schaffen, wo die Musik dann aber auch reinpasst natürlich. Ne? Und das sind dann eigentlich die absoluten Best Cases, weil da kannst du dann, da kannst du vor Ort tolle Aktivitäten für die Familie stattfinden lassen, trotzdem wenn du Musik machen. Backstage ist dann auch mitgedacht worden. Der komplette Probenplan ist realisierbar. Da müssen wir noch ein paar Schritte machen in die Richtung, ja.
Als ein wichtiger Faktor, um den Gender Pay Gap und den Gender Care Gap zu verkleinern, gelten ja Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Job innerhalb von Unternehmen. Wo stehen wir da auf dem deutschen Musikmarkt? Hast du das Gefühl, dass die Labels, Verlage, Agenturen, VeranstalterInnen das Thema Vereinbarkeit wirklich leben?
Wir machen gute Fortschritte. Es hat sich in den letzten Jahren einiges getan auf dem Gebiet. Wir vom Music Family Hub arbeiten tatsächlich relativ viel jetzt mittlerweile mit Festivals und Unternehmen zusammen, die auch sehr offen sind für unsere Anregungen. Das geht über Fanbetreuung beispielsweise in Unternehmen selbst bis hin zu einem Vereinbarkeitskonzept auf Festivals oder halt eben eine Betreuung auf Konferenzen und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall schon die ersten richtigen Maßnahmen. Ein großes Thema ist einfach der Kulturshift selbst. So, ja. Also, wie bin ich als Führungskraft in einem Team? Wie befördere ich oder wie kann ich überhaupt auch Eltern supporten, um ihre Karriere weiter voranzutreiben? Wie kommuniziere ich dieses Thema überhaupt? Ja, weil ich denke gerade an viele Veranstaltende, die zum Beispiel zu uns kommen und sagen so, ey, wir finden das total gut. Wir wollen auf jeden Fall eine Kinderbetreuung für unsere Artist anbieten. Und dann wird das aber irgendwie nicht so richtig gut kommuniziert, weil dann die Kapazitäten fehlen. Dann checken die Leute es nicht, dass es dieses Angebot gibt. Dann ist es auch nicht so 100% zu Ende gedacht, weil vielleicht passt die Altersstruktur überhaupt nicht zusammen. Das ist ein sehr komplexes Thema und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so wenig Angebote gibt, weil die Leute gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und es irgendwie sehr kleinteilig wird. Weil von einer Mama, die gerade erst entbunden hat, bis zu einer Mama, die ein schulpflichtiges Kind hat, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und sich aber einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, wen spreche ich an, für wen will ich es machen, was ist meine Zielgruppe, welche Kommunikationsmittel brauche ich, das ist eigentlich basic Marketing, ne? Was wir hier machen, kann schon dazu führen, dass das sehr, sehr viel besser angenommen wird und dadurch dann natürlich auch eine positive Veränderung hervorgerufen wird. Und ein ganz wichtiges Thema, was ich allen nahelegen möchte, ist, dass Familienfreundlichkeit nicht nur ein gut gemeinter Benefit ist, sondern das ist ein Unternehmenswert. Ja, also sowohl in einem großen Konzern als auch in einem kleinen Startup, in einer Agentur oder aber auch bei einem Festival. Das ist etwas, was Leute wirklich wertschätzen und was den Unterschied machen kann. Das heißt, wenn ich noch nicht mal davon überzeugt bin, dass es wirklich auch gesellschaftlich eine Relevanz hat, dann könnte es immerhin fürs Employer Branding beispielsweise oder für das eigene Image eines Festivals dir Vorteile bringen. Und damit hoffe ich, dass wir auch den letzten CEO irgendwann davon überzeugen werden, dass es eine gute Investition ist.
Du meintest ja gerade schon, dass wir eben Talent verlieren in der Branche, Musikerinnen verlieren, einfach Expertinnen verlieren, dadurch, dass sie halt eben rausdroppen und dass man das natürlich lösen muss, indem man halt da die Strukturen schafft. Ich habe mich im Vorfeld unserer Aufzeichnung mit Joren Schiescher ausgetauscht und das war sehr, sehr schön. Joren ist ja selbst Papa und Geschäftsführer vom Musikvertrieb Recordjet und wir hören mal rein, was er zu dem Thema zu sagen hat.
Also Unternehmen können schon sehr viel selbst gestalten und das wirklich mit einfachen Mitteln. Das Schöne ist, ganz wirtschaftlich betrachtet, zahlt sich das sogar am Ende aus. Aber Unternehmen können auch nur in dem Rahmen handeln, den die Politik eben vorgibt. Viele Gesetze sind irgendwie gut gemeint, aber verhindern, dass Eltern sich die Arbeitszeit so organisieren können, wie es eben für sie in den Alltag passt. Beispielsweise, es ist nicht erlaubt, morgens um 8 etwas zu arbeiten und dann wieder abends um 8, weil dazwischen müssen 12 Stunden Pause sein. Ansonsten ist eine Ruhezeit nicht eingehalten. Auch wenn das jetzt der Wunsch von einigen Eltern ist, können wir das so nicht umsetzen.
Ja, und neben solchen gesetzlichen Fallstricken, die dann vielleicht irgendwie gut gemeint in der Realität eben für Eltern schwierig sind, gibt es eben auch den Elefanten im Raum, den du gerade schon angesprochen hast, Nanja.
Das Hauptproblem ist sicher die Kinderbetreuung, die bei weitem nicht ausreichend ist. Also selten passen irgendwie Schließzeiten und Ferien zu dem Urlaubsbudget im Job, geschweige denn irgendwelche Betreuungszeiten. Und hier muss wirklich die Politik handeln, dass die Betreuung verbessert wird in Deutschland. Es gibt so viele, die gerne mehr arbeiten würden, aber es genau deswegen nicht können.
Neben Schließzeiten von Kitas und Schulferien kommt dazu, dass das Betreuungssystem in Deutschland stark an einen klassischen 9-to-5-Arbeitstag angelehnt ist. Und das wird spätestens dann schwierig, wenn nachts gearbeitet werden muss, weil man zum Beispiel als Soundtechnikerin tätig ist oder am Wochenende ein Festival veranstaltet. Plus, es gibt nicht genug Betreuungsplätze, besonders in den alten Bundesländern. Und da sprechen wir noch nicht mal darüber, was passiert, wenn das Kind krank wird oder die Betreuungsperson ausfällt. Denn für viele funktioniert der Alltag eben nur, weil Angehörige auf die Großeltern mit einspringen.
Ja, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen eine zynische Frage, Nanja. Wir sind doch so ein fortschrittliches Land und soziale Marktwirtschaft und dies, das. Da müssten wir doch eigentlich in Sachen Vereinbarkeit so gesetzlich gesehen total gut dastehen, oder? Gib uns mal einen Reality-Check. Mhm.
Ja, uns geht's nicht gänzlich schlecht. Mhm. Ja, wir haben vor allem in Berlin ne, sehr kostengünstiges Betreuungssystem. Wir haben staatliche Kitas, wir haben staatliches Bildungssystem. Wir haben Elterngeld im Angestelltenverhältnis. Die Gerechtigkeit der sozialen Marktwirtschaft hört genau da auf, wo Solo-Selbstständige Eltern werden, weil da dieser ganze gesetzliche Schutz nicht mehr greift. Das geht mit dem Mutterschutz los. Ich habe Geschichten erzählt bekommen, Leute, von Müttern, die wirklich am Tag ihrer Entbindung eigentlich sich schon schlecht gefühlt haben, weil das Kind eine Woche später gekommen ist als geplant und sie im Kopf schon die nächsten Probenpläne abgerattert sind und überlegt haben, ob sie es überhaupt noch schaffen. Mhm. Ich habe Musikerinnen erlebt, die mir gesagt haben, dass die eigentlich also wirklich eine schwere, komplizierte Geburt hatten und Tage später wieder bei einem Casting vorgespielt haben und all solche Geschichten. Das ist natürlich für alle Selbstständige ist das ein Riesenthema, ne? Aber für Musikerinnen natürlich nochmal was anderes, weil du ja sehr von deiner Bühnenarbeit abhängst so und da auch wieder fit sein musst. Die finanzielle Abhängigkeit, die ja auch noch durch fehlende finanzielle Unterstützung durch dann den Staat aufkommt, führt natürlich dazu, dass Frauen ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit einfach völlig overpacen. Mhm. Und nochmal zum Thema Kinderbetreuung allgemein. Wir müssen zusehen, dass wir die Fachkräfte wirklich ordentlich würdigen und bezahlen.
Bitte ja.
Das ist wirklich unglaublich, was die Erzieherinnen und Lehrer und allesamt, die in diesem System unterwegs sind, was die leisten. Ich habe mein Kind 8 Stunden am Tag in fremde Hände. Ja, ich bin unglaublich dankbar dafür, weil nur deswegen kann ich überhaupt meinen Job ausüben hier so, ne? Und all das, was man noch besser machen kann, abseits von 9 to 5, das ist nämlich tatsächlich ein Problem, das kommt natürlich on top, aber das Problem des Kerns ist auch, dass wir da nicht rein investieren, dass der Staat da nicht ordentlich rein investiert. Und ich kann nur eine Lanze brechen für all die tollen Menschen, die Care-Arbeit zu ihrem Job gemacht haben.
So. Auf jeden Fall. Also sowohl in der Kinderbetreuung als auch in der Pflege. Ja. Nur Hut ab. Du hast das Thema gerade schon angesprochen, Selbstständigkeit, so der absolute Endgegner eigentlich, wenn es ums Thema Care-Arbeit geht. Circa 41% aller Menschen, die in der Musikbranche arbeiten, sind selbstständig. Aha. Darüber haben wir in unserer Deep Dive Folge Nummer 7 gesprochen, zum Thema Sweatshop Musikbusiness. Auch hier an der Stelle nochmal ans Herz gelegt, diese Folge, die liegt mir sehr am Herzen. Die Struggles, die Selbstständige haben, sind auf den ersten Blick branchenübergreifend recht ähnlich, das hat auch Jorin erzählt.
Ob man jetzt in der Musikbranche oder irgendwo anders selbstständig ist, macht, glaube ich, wenig Unterschied. Also der Struggle ist überall der gleiche. Man kann sich nicht krank schreiben lassen, man kann sich nicht einfach frei nehmen, ist alles nicht vorgesehen. Elternzeit ist quasi unmöglich, gerade für Gründer. Ich hatte dann das Glück, dass mein Team da war und vieles auffangen konnte. Und so konnte ich dann überhaupt in die Elternzeit gehen, wenn auch nur kurz.
Nicht nur das Thema Elternzeit ist schwierig für Selbstständige, wenn sie niemanden haben, der das Business am Laufen hält. Und wenn man als Musikerin selbstständig ist, ist ja die eigene Person das Business. Besonders dramatisch ist aber, dass selbstständig erwerbstätige Personen in Deutschland keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld haben, außer sie haben das zusätzlich mitversichert. Hier haben MusikerInnen und PublizistInnen allerdings einen Vorteil, sofern sie über die KSK-Kranken versichert sind.
Na, wir haben jetzt nur über den Fall Elternschaft gesprochen, aber beim Thema Pflege geht es tatsächlich weiter. Sagen wir, ein Mensch in deinem unmittelbaren familiären Umfeld, Eltern, Großeltern, Partnerin, Kind, wird von heute auf morgen pflegebedürftig wegen einer akuten Krankheit, einem Unfall oder ja, was ähnlichem. Als angestellte Person hast du dann Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld für 10 Tage. Das heißt, du darfst dir eine unbezahlte Auszeit von deinem Job nehmen und bekommst von der Pflegekasse 90% deines Nettolohns ausgezahlt. In der Zeit kannst du dich um die Akutversorgung deiner angehörigen Person kümmern, weil ja gerade in so einem plötzlichen Fall, das ist ja wahnsinnig viel, was es zu organisieren und zu klären gibt. Für Selbstständige gibt es das Pflegeunterstützungsgeld allerdings nicht.
Und auch andere Strukturen, die pflegende Angehörige unterstützen, sind sehr aus der Perspektive von Angestellten großer Firmen gedacht und damit an der Lebensrealität vieler Menschen in der Musikindustrie vorbei. Es gibt zum Beispiel die Pflegezeit, für die man sich bis zu 6 Monate unbezahlt von der Arbeit freistellen lassen kann. Und die Familienpflegezeit, bei der man für 2 Jahre auf Teilzeit reduzieren kann, falls der Arbeitgeber eine gewisse Zahl an Angestellten hat. Angestellte können in dieser Zeit, um finanziell über die Runden zu kommen, ein zinsloses Darlehen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben bekommen. Das ist für Selbstständige nicht vorgesehen. Die müssen mit dem Pflegegeld, was es von der Pflegeversicherung der zu pflegenden Personen gibt, über die Runden kommen. Und das reicht von vorn bis hinten nicht.
Nanja, gibt es noch weitere Fallstricke für Selbstständige in der Musikbranche, die du da siehst, sofern sie denn Care-Verantwortung übernehmen?
Naja, die wichtigsten habt ihr schon angesprochen. Das fehlende Mutterschutzgeld ist natürlich ein Riesenthema. Die Pflege von Angehörigen ist super wichtig hier auch zu adressieren. Das rechnen wir in Carework mit ein. Wir sind aktuell sehr stark fokussiert auf Mutterschaft und Elternschaft. Aber das sind ja so Lebensmomente, die ganz oft zusammenfallen. Das passiert nämlich auch immer genau dann, wenn du gerade mit deinen kleinen Kindern beschäftigt wirst, dass du auch die Pflege auf der anderen Seite bewältigen musst. Und wir gehen ja immer davon aus, dass eigentlich alles den geraden Weg geht. Auch wenn es um die eigenen Kinder geht. Ne? Also wir sprechen ja eigentlich immer nur vom Idealfall. Das Kind läuft gerade, es hat keinen schlechten Einfluss, es ist gesund, es ist sozial kompetent und so weiter. Aber es kann auf so einem Menschenleben ja so viel Unvorhersehenes geschehen. Genauso wie die eigenen Eltern oder ein Geschwisterteil von heute auf morgen ja einem schlimmen Schicksal ausgesetzt sein kann und du dich dann auf einmal in Care-Arbeit befindest. Und die finanzielle Absicherung oder die fehlende finanzielle Absicherung ist natürlich ein Riesenthema. Und das ist ehrlich gesagt für Selbstständige, also ich habe das jetzt auch erst durch euch so in dieser kompletten Breite realisiert, ist einfach beschissen, ne? Das ist auch unglaublich ungerecht. Die andere Seite ist das Mentale und die emotionale Last, die dann auf einmal kommt. Und das ist, wir sprechen ja auch viel über Mental Load, auch in Mutterschaft und über unsichtbare Arbeit und insbesondere unsichtbare Care-Work-Arbeit. Gibt es übrigens auch ganz interessante Theorien dazu, dass sich das nicht nur in Care-Work widerspiegelt, sondern dass oft Care-Work-Leistende unsichtbare Arbeit auch in ihrem Berufsumfeld machen. So, ja? Also auch da so so sogenannte nicht karriereförderliche Arbeiten übernehmen, die aber irgendjemand machen muss. Ja, also Meetings organisieren, schauen, dass sich ein Artist irgendwie wohlfühlt. Aber da sind keine KPIs dran gebunden. Das sind keine Umsätze, die generiert werden, die dir dann auf deren Karrierefahrt helfen. Und genauso ist das natürlich, also Care-Verantwortung zu übernehmen für die Pflege von Angehörigen, das kannst du ja nicht ablegen an der Haustür zu deinem Job. Und da passieren ja jeden Tag einfach ganz unvorhergesehene Sachen, auf die du nicht vorbereitet bist. Und ich finde, Aufklärung ist hier auch ein Riesenthema. Aufklärung, Visibilität und Beistand leisten, das kann von Verbänden, Vereinen, aber auch vom eigenen Arbeitgeber durchaus auch mitgeleistet werden, ohne dass wir uns direkt irgendwie auf einen, ja, also einen finanziellen Topf einigen müssten.
Manche Selbstständige sagen, dass das Dribbeln von Care-Verantwortung mit der Flexibilität der Selbstständigkeit eigentlich ja sogar besser machbar sein kann als in einer Anstellung. Ich habe da zum Beispiel ein Interview mit der Musikerin Ella Fall auf dem Blog Melodiva im Kopf, die im sehr freien Gestaltungsspielraum als selbstständig tätige, frisch gebackene Mutter eine Chance sieht. Voraussetzung sei hier allerdings, dass zum Beispiel bei der Schwangerschaft und Geburt alles reibungslos abläuft. Und ich glaube, das fasst es eigentlich recht gut zusammen. Als selbstständig tätige Person hast du eben nicht das Netz und den doppelten Boden, den du in einer Anstellung zumindest theoretisch hast.
Auf jeden Fall, ja. Und passt ja auch ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Das Leben ist eben nicht immer geradlinig und best case. In der Hinsicht würde ich ganz gerne auch noch mal tiefer in den Themenblock Pflege einsteigen, weil wenn wir Elternschaft schon als Tabu bezeichnet haben, ist das Thema Pflege wahrscheinlich ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich kenne wirklich kaum Leute, die in der Branche drüber reden. Ich hatte im Vorfeld zu dieser Folge auf Instagram und auf LinkedIn einen Aufruf gestartet und Leute gesucht, die in der Musikbranche arbeiten und eine oder einen Angehörigen pflegen. Und ehrlich gesagt hat es mich ziemlich geplättet, wie viele Leute sich dann gemeldet haben und auch was für wirklich hart bewegende Geschichten da mit mir geteilt wurden. Deshalb an der Stelle auch nochmal ein riesiges Danke an alle, die sich gemeldet haben auf meinen Aufruf.
Ja, schaut man in die Statistiken, verwundert es dann aber eigentlich auch gar nicht so sehr, dass du so viele Nachrichten bekommen hast. 2019 gab es laut Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts über 4 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Über 80% davon wurden zu dem Zeitpunkt der Erhebung zu Hause gepflegt, davon gut 51% ausschließlich durch Angehörige.
Eine dieser Angehörigen ist die Künstlerin, DJ und Marketingmanagerin Shari Hu. Und so beobachtet sie die Situation in Deutschland in Sachen Pflege.
Ich glaube, viele Personen, die jahrelang, wenn nicht gar jahrzehntelang pflegen, sind alle chronisch überlastet und haben da vielleicht das eine oder andere Ventil, aber nie wirklich die Erholung, die sie bräuchten. Und das liegt nicht an den Personen selbst, sondern das liegt an der Gesellschaft, die genau diese Person vergisst. Es gibt kaum Entlastung, sei es finanziell, sei es strukturell und sei es auch Sichtbarkeiten. Kaum jemand spricht darüber. Es ist so, als ob der Kapitalismus das überhaupt nicht zulassen könnte, dass eben chronisch kranke Menschen mehr Unterstützung bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sie werden eigentlich irgendwo an den Rand der Gesellschaft gedrückt.
Der demografische Wandel rückt das Thema allerdings immer mehr vom Rand der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft und das ist eine enorme volkswirtschaftliche Herausforderung, vor der wir da gerade stehen. Denn irgendjemand muss sich um diese Menschen kümmern und die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass irgendwann auch du und ich dieser irgendjemand sein könnten. Umso dramatischer ist es, dass das Thema auf dem politischen und auch auf dem medialen Bankett ja eher eine Randnotiz ist. Shari nochmal dazu.
Anstatt über gewisse politische Themen, die jetzt heiß diskutiert und verhandelt werden in Deutschland, zu sprechen, sollten wir über Pflegekrise reden. Da sind Menschen, ja, die Steuer gezahlt haben oder sogar Steuern zahlen, die eingeschränkt sind, denen Hilfsmittel verweigert werden, die einfach diesem bürokratischen Gesundheitssystem ausgeliefert sind und da gar keine Hilfe erfahren. Gar nicht. Und ja, manchmal bin ich halt auch echt überrascht, wie wenig Verständnis dann das Umfeld hat und das nicht aus Böswilligkeit, sondern weil Pflege einfach unsichtbar ist. Die wenigsten wissen wirklich, was dahinter steckt. Und das ist wirklich ermüdend.
Ja, wie durchlässig unser soziales Sicherheitsnetz in Deutschland eigentlich ist, das merken viele Menschen erst, wenn sie pflegebedürftige Angehörige haben. Viele Betroffene berichten davon, was für einen wahnsinnig langen Atem man braucht und wie viel Ressourcen es schluckt, sich mit dem Gesundheitssystem rumzuschlagen. Zeitliche Ressourcen, die man eigentlich in unserer schnelllebigen Musikbranche gar nicht haben kann. Das Pflegegeld, das man als pflegender Angehöriger bekommen kann, das berechnet sich zudem nicht wie beim Elterngeld am letzten Einkommen, sondern nach dem Pflegegrad der zu pflegenden Person und steht in wirklich gar keinem Verhältnis zur Belastung, die Pflege in der Regel bedeutet.
Ja, und diese Belastung ist eben nicht nur zeitlich und finanziell, sondern auch ganz krass mental. Denn ganz gleich, ob es die über 90-jährige Omi, der chronisch kranke Vater oder das Kind mit Schwerbehinderung ist, man begleitet einen Menschen, der einem in der Regel doll am Herzen liegt, durch oftmals wirklich schwere und schmerzhafte Zeiten. Und in vielen Fällen besteht wenig Hoffnung auf Besserung. Um das auszuhalten und zugleich zu versuchen, seinem Beruf nachzugehen in dieser bunten, schnellen, lauten Musikwelt, ja, das steht halt in einem krassen Widerspruch. Aber auch dazu hast du, liebe Lina, mit Shari Hu gesprochen.
Pflege ist so wahnsinnig einsam. Alleine der Moment, wenn ich mich umschaue und sehe, dass andere eben nicht diese Verantwortung haben und diese Belastung und ihr Leben ganz anders gestalten können und Entscheidungen ganz anders treffen, bin ich nicht unbedingt eifersüchtig, aber ich stelle mir oft die Frage, wie wäre es eigentlich, wenn ich nicht diese Belastung hätte und diese Verantwortung? Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, welche Fähigkeiten ich aus diesem Schmerz und welche Resilienz ich aus diesem Kummer herausziehen konnte, was mir wiederum in anderen Bereichen eine gewisse Kraft gibt, was sehr paradox klingt. Aber ja, nicht nur durch die Musik kann ich meine Überforderung und meine Trauer und meinen Schmerz kompensieren, heilen, übersetzen, sondern auch eben die Herausforderung eines künstlerischen Lebens, nämlich der unendlichen Unsicherheit, in der man sich bewegt, besser navigieren.
Sharis Umgang mit diesem Widerspruch, den du gerade angesprochen hast, Alex, hat mich echt bewegt und ja, weil sie auch zeigt, dass man dieses Thema Pflege gar nicht ausklammern kann aus seinem Berufsalltag.
Ich stehe auf der Bühne und ich pflege und das alles gleichzeitig und nicht trotzdem, sondern vielleicht auch genau deshalb, ja, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, um 3 Uhr nachts aufzustehen für eine Person, die man über alles liebt und der man helfen möchte und gleichzeitig dann ein Set vorzubereiten und abends dann um 22 Uhr in den Club zu gehen mit bester Laune, zumindest mit dem Versuch. Einfach, weil ich halt auch weiß, wie sich Liebe anfühlt, die wehtut und weil ich das Schwere nicht von der Hoffnung trennen kann und auch gar nicht will. Und das alles ist keine Ästhetik, ja? Das ist mein Leben. Und mein Leben ist meine Kunst.
Ich finde, Sharis Worte sind eine schöne Überleitung, um vielleicht den Blick auf Entwicklungen zu richten, die Hoffnung machen. Nanja, du hast zwar im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass die Musik- und Kulturbranche in Sachen Familienfreundlichkeit recht langsam und behäbig ist, aber vielleicht fallen dir ja trotzdem ein paar Positivbeispiele ein, wie Vereinbarkeit von Musikbranchenjob und Care-Arbeit gelingen kann.
Es gibt viele tolle Verbände und Vereine pro Musik, die VOT. Es gibt Festivals, die sich diesem Thema wirklich öffnen und dem erstmal eine Plattform geben. Und das ist schon mal der erste tolle Einstieg, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, der es uns so viel einfacher gemacht hat, überhaupt sprichwörtlich eine Bühne dafür zu bekommen. Und dann flankiert von tollen MusikerInnen, die dann auch ihre Herausforderungen sichtbar gemacht haben, die als Role Models einfach sich hingestellt haben und uns unterstützt haben. Das hat dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Gewicht gegeben. Und darüber hinaus hat sich wie so eine kleine Bewegung und Community innerhalb unserer Bubble hervorgetan, die wirklich viel Hoffnung gibt. Also aus allen Richtungen. Und ich spreche mittlerweile auch viel mit jungen Menschen, die noch überhaupt nicht in Care-Verantwortung stehen, keine Kinder haben, niemanden pflegen, aber die sich ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, auch nach wie vor ist es eine Frage der Ansprache. Ich habe ein sehr interessantes Panel mal gehalten unter dem Titel Soziale Gerechtigkeit. Da war der Raum voll mit TeilnehmerInnen, die alles erwartet haben, aber nicht das Thema Care-Arbeit und Moms im Music-Business. Und die haben aber über diese uns alle angehende Thematik unglaublich guten Zugang dazu gefunden und haben sich dann angefangen, für das Thema zu interessieren. Das heißt also, Veranstaltende und Institutionen, die dieses Thema immer wieder aufgreifen, darüber sprechen, Eltern, Care-Arbeitleistende zu ermutigen, auch ihre Geschichten zu teilen und davon zu profitieren, dass andere in einer ähnlichen Situation waren und man sich gegenseitig helfen und supporten kann, das sehen wir in der Musikindustrie, das sehen wir. Strukturen zu verändern, die tatsächlich dahin gehen, dass Elternschaft oder Care-Arbeit mehr stattfindet, beispielsweise in großen Unternehmen oder auf Veranstaltungen, das ist der Teil, von dem ich gesagt habe, das ist ein bisschen langsamer, Weil dafür braucht es auch, wie überall, einfach die richtigen Antreiber und Antreiberinnen. Aber wir sind recht zuversichtlich, weil, wie gesagt, diese intrinsische Motivation, die wir aus der Community heraus erfahren, die setzt Dinge in Bewegung. Und ey, ich habe irgendwo meine Statistik gelesen, ich glaube, wir sind 11 Millionen Familien in Deutschland und bestimmt 70% der Mütter sind erwerbstätig, 80% davon Väter. Also ich meine, überall gibt's irgendwo jemanden, der auch selber oder die Papa oder Mama sind, so, ne? Und das sind diejenigen, die uns dann unglaublich dabei unterstützen, weil die sagen so, ey, ich mache das hier on top und ich versuche hier irgendwie eine neue Struktur reinzubringen. Ich versuche jetzt mal mit einer Betreuung auf dem Festival. Ich mache mal ein Konzert, wo wir nur Moms auftreten lassen oder wir fördern mal ein Programm, ja, was irgendwie in die Richtung geht. Und da hoffe ich, dass in der Zukunft noch ein paar tolle Sachen auf uns zukommen.
Ja, was die Corona-Pandemie auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass Arbeit in ganz vielen Fällen nicht an einem Büroplatz geknüpft sein muss, ne? Also die Chance auf Homeoffice und auf flexiblere Arbeitszeiten können den Alltag für Menschen, die Care-Verantwortung haben, auf jeden Fall krass erleichtern. Und das ist was, was auch Jorin bei RecordJet beobachtet.
Ich glaube, das Wichtigste ist, das Verständnis zu zeigen und sich dem bewusst zu sein, was so Eltern eigentlich leisten müssen. Sich das vorzustellen, funktioniert natürlich am besten, wenn man selbst Kinder hat und weiß, was da so täglich anfällt. Es hilft natürlich viel, wenn wir Flexibilität bieten können. Also sowas wie unbürokratisch die Stunden anpassen zu können oder den Arbeitsort frei auswählen zu können. Man kann mit einem Klick sich kindkrank frei nehmen, wenn es dann doch nicht anders geht. Wir zahlen einen Verpflegungszuschuss. Das hilft natürlich auch, um so die Herausforderungen zusätzlich abzufedern. Es sind aber auch einfache Dinge wie Vertretung zu organisieren. Falls mal was Unvorhergesehenes passiert, dann kann immer jemand einspringen. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, Care-Arbeit auch als finanzielle Herausforderung mitzudenken, so wie Jorin das gerade gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Wer das zum Beispiel auch macht, ist die Initiative Musik, bei der ja seit einigen Förderrunden auch die Kosten für externe Kinderbetreuung zum Beispiel mit in den Förderantrag aufgenommen werden können. Das ist auf jeden Fall ein riesen Schritt gewesen, wenn eben für Aufnahmetage in eine andere Stadt gereist werden muss oder eben Live-Shows nötig sind, dass dann eben das auch mitgefördert wird, dass eben die Kinder betreut sind. Und ich erinnere mich auch an meine Zeit im Keychange-Programm, da gab es für die Teilnehmenden, die selber Kids hatten, eben auch ein kleines Extra-Stipendium, um diese Betreuungskosten abzufangen.
Und auch im Veranstaltungsbereich gibt es schöne Best Practices. Ich denke ja an die Kinderbetreuung während des Reception-Balls auf der Most Wanted Music, den ihr ja ausgerichtet habt, Nanja. Oder an das E-Werk in Erlangen, was für eine Alan-Cohen-Tour wohl ja kurzerhand ein Kinder-Backstage eingerichtet hat. Schön finde ich auch, wenn Familienfreundlichkeit nicht nur hinter der Bühne mitgedacht wird, sondern auch für das Publikum. Denn oftmals ist es für Menschen mit Care-Verantwortung gar nicht so leicht, am Nachtleben teilzuhaben. Da macht es für mich natürlich einen Unterschied, wenn man ja seine Party nicht Freitagnacht, sondern Sonntagnachmittag steigen lässt und Kids auch mitkommen können, wie es zum Beispiel das Lecker-Kollektiv in der Vergangenheit gemacht hat.
Ja, und ansonsten, das hast du ja gerade auch schon genannt, Nanja, gibt es eben zahlreiche Initiativen, die sich einsetzen, an die man sich andocken kann. Es gibt Websites mit Tipps, ganz besonders eben für Eltern in der Branche, von Fördermöglichkeiten bis hin zu Themen wie Zeitmanagement. Da verlinken wir euch auf jeden Fall auch eine Auswahl in den Shownotes. Beim Thema Pflege, da sieht es halt noch anders aus, was so Ressourcen anbelangt. Dabei ist es hier ja besonders wichtig, dass sich pflegende Angehörige untereinander vernetzen und vor allem frühzeitig Hilfe holen. Zum Beispiel von Institutionen wie dem SUVD, dem Sozialverband Deutschland. Und ja, danke an der Stelle auch nochmal an Shari für diesen sehr, sehr wertvollen Tipp.
Ja, was an dieser Stelle nochmal ganz wichtig ist zu betonen, bei allen Initiativen und Netzwerken, allen lächelnden Eltern-InfluencerInnen auf Instagram ist die Realität einfach, dass eine wirkliche Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Job kaum möglich ist. Möglich ist, zumindest nicht ohne enorme Selbstzweifel und das Gefühl, irgendwie als Caregiver ja selbst unter die Räder zu kommen. Dazu nochmal Shari-Hu.
Manchmal fällt es mir noch sehr schwer zu akzeptieren, dass ich nicht alles komplett perfekt managen kann. Ja, dass das alles so läuft, wie ich es gerne hätte. Ich muss halt eben akzeptieren, dass ich nicht alles kontrollieren kann. Und das zusätzlich zu der ewigen Unsicherheit, die man als Künstlerin hat, ganz besonders in Deutschland, das muss man ja auch keine Künstlerin sein, reicht ja schon einfach selbstständig zu sein. Das ist meistens eine sehr zermürbende Kombination und killt auch ganz viel Kreativität.
Das Ding ist, solange Care-Arbeit gesellschaftlich und politisch nicht auf einer Stufe gestellt wird mit Erwerbsarbeit und Kindererziehung und Pflege als Lifestyle statt als volkswirtschaftliche Grundlage für alles gesehen wird, fühlen sich alle Maßnahmen, über die wir hier so reden können, ein Stück weit an wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ihr also Care-Arbeit leistet und das Gefühl habt, shit, das haut irgendwie alles hier vorne und hinten nicht hin, ihr seid auf jeden Fall nicht allein und vor allem seid ihr nicht schuld. Das musste mal so gesagt werden.
Absolut. Es bräuchte so viel, um ein extrem unfaires System endlich menschenwürdig und machbar zu gestalten. Ich denke da zum Beispiel an eine massive staatliche Investition in Care-Infrastruktur. Und damit sind sowohl Kinderbetreuung als auch eine bedarfsgerechte Pflegeinfrastruktur gemeint, die nicht unter dem Motto »Der Markt regelt« angelegt ist. Für Menschen, die Care-Arbeit leisten, müsste es bei Arbeitszeitverkürzung einen vollen Lohnausgleich geben. Debatten um die Eindämmung des Anspruchs auf Teilzeit dürfen wir gar nicht erst führen und wir können nicht über Gleichberechtigung sprechen und zugleich weiter an Steuermodellen wie dem Ehegattensplitting festhalten.
Nanja, wenn du auf politischer Ebene etwas ändern könntest, was Menschen aus unserer Branche mit Care-Verantwortung vielleicht ja, direkt morgen das Leben leichter machen würde, was wäre auf deiner Wunschliste?
Also der finanzielle Support im Mutterschutz muss jetzt kommen. Das hat sich ja unsere Koalition auch auf die Agenda geschrieben. Wir dürfen gespannt sein, aber das ist für mich ein absolutes Must-Have, um wenigstens für so ein bisschen Gerechtigkeit zu sorgen. Wir in der Musikbranche konkret, ganz besonders für Solo-Selbstständige, sollte es einfach immer möglich sein, Betreuungskosten als förderfähige Kosten abzurechnen. Die Initiative Musik macht das. Mhm. Wir haben davon auch schon Gebrauch gemacht, aber es ist noch lange nicht der Standard. Auch das habe ich von vielen, vor allem Veranstaltenden auch mit erfahren, die das gerne machen würden, ja, die gerne mit ihren Artists auf Tour gehen würden, aber halt eben genau diesen Bezuschussungsposten dann nicht auch noch mehr on top haben, um das zu gewährleisten. Ich finde das Modell einer verpflichtenden Vaterzeit interessant. Ich bin noch nicht ganz in der Tiefe eingestiegen, aber es gibt ja ganz positive Reaktionen daher, auch aus Skandinavien, meine ich. Ja, und weniger auf politischer Ebene, aber weiterhin auf der, ja, ich sag mal, unternehmerischen Ebene. Wir hatten vorhin das Thema flexible Arbeitszeiten schon und auch ein Satz zum Thema Homeoffice, ne? Also Homeoffice ist nicht per se ein Vereinbarkeitsmodell. Das ist also, ob du nun pflegst oder ob du Mama oder Papa bist, wenn du gleichzeitig betreust und arbeitest, das ist niemals gut. Das ist vielleicht punktuell kurz mal eine Entlastung, weil du es organisatorisch und finanziell vielleicht nicht anders hinbekommst. Aber für dein Mental Load ist das echt ein Problem. Und ich will auch nochmal betonen, das versuche ich in jedem Panel und in jedem Interview auch einmal zu sagen, wir finden ja die Musikbranche gut. Wir wollen da ja arbeiten. Und alle, die ich kenne, mit denen ich spreche, möchten ja diesen Job machen. Die wollen Musik machen. Und das hat ja die Shari auch super auf den Punkt gebracht. Es ist ja sogar für manch einen das kreative Ventil oder genau die Form von mal wieder sich selbst sein zu wollen, den du nur in deinem Beruf findest. Und da hat dann in dem Moment Familie eigentlich, muss gar nicht dabei sein. So, du hast ja ein Recht auf dein eigenes Leben und auf deine eigene Wirksamkeit. Und ich möchte so gerne, dass auch das Menschen in der Musikbranche mehr für sich verinnerlichen, dass sich Mamas beispielsweise wirklich freuen, wenn sie mal ins Büro kommen können, ne? Oder wenn sie die Möglichkeit haben, mal wieder auf einem Netzwerkevent zu sein, was halt ein bisschen familienfreundliche Zeiten hat. Wir sind alle soziale Wesen, vielleicht sogar mehr als manch andere, weil wir es ja auch da mit in unseren Hormonen tragen, schon seit vielen Jahren und Nester bauen für unsere eigenen Familien. Also der menschliche Kontakt ist super wichtig.
Nicht die Tür zumachen, sondern die Tür gerade
öffnen. Ja, und nicht immer, genau, und nicht davon ausgehen, ne, die Mami kommt nicht mehr ins Büro, weil die will eigentlich nur zu Hause sein. Vaterschaftselternzeit, was soll das eigentlich? Menschen wollen ihren Beruf ausüben. Wir plädieren ja hier nicht dafür, mehr Familie zu haben, sondern wir plädieren für ein besseres berufliches Umfeld.
Mhm. Ja, voll wichtig. Ja.
Auf jeden Fall. Und ganz besonders ist das Nachjustieren eben nötig, auch bei Selbstständigen, wo eben nicht eine Firma vielleicht irgendwie noch was ermöglichen kann, gerade auf politischer Ebene. Denn es kann eben nicht sein, dass Elternschaft oder Pflegeverantwortung die eigene berufliche und wirtschaftliche Existenz kosten. Ja, und wie du schon gesagt hast, innerhalb der Branche, da geht auf jeden Fall noch mehr. Es ist schon viel passiert. Es muss aber eben auch mehr passieren als nur familienfreundliche Backstage-Räume oder flexible Arbeitszeiten. Wir müssen über Geld reden und gerade dass die Musikbranche so krass geprägt ist von prekären Vergütungsmodellen, das funktioniert halt einfach spätestens dann nicht mehr, wenn man ein Kind ernähren muss, dieses auf Kante leben oder wenn man nicht mehr jeden Auftrag auch annehmen kann, weil man die Zeit einfach für Care-Arbeit braucht. Und ja, die Zusatzkosten, die eben entstehen durch die Versorgung von Kindern oder von Pflegebedürftigen, wenn man eben zum Beispiel auf Tour ist oder auf eine Veranstaltung gehen möchte oder auf einem Festival arbeitet, auch das muss eben mitbedacht werden von der Politik, von Unternehmen, von Auftraggebern. Also da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, wo echt noch viel passieren sollte und kann und muss.
Ja, und der Schlüssel zur Veränderung ist, dass Personen mit Care-Verantwortung in Entscheidungspositionen kommen, weil sie natürlich am besten wissen, wie es um das Thema Vereinbarkeit im Arbeitsalltag unserer Branche steht. Das geht mit Jurys, Gremien und ja, Kuratorien los. Und ja, auch dafür brauchen diese Menschen im Zweifel eine etwas höhere Aufwandsentschädigung. Und es geht natürlich weiter mit Leitungspositionen.
Generell braucht es bei diesem Thema viel mehr Vorbilder. Du hast vorhin schon gesagt, was es irgendwie für dich auch macht, wenn da so eine Rihanna eben auf der Bühne steht. Eben Vorbilder, die offen über ihren Alltag mit Care-Arbeit sprechen, die Vorurteile abbauen und die sichtbar machen, wo wir als Branche dringend etwas verändern müssen. Deswegen bin ich auch so mega dankbar für eure Arbeit, Nanja, die ihr macht. Es braucht eine Branche, die aber auch zuhört und die das Thema Care-Arbeit nicht als was abtut, was irgendwie ins Private gehört, eben weil das uns einfach echt alle betrifft.
Nanja, hast du zum Abschluss noch finale Tipps an die Branche?
Zuhören ist ein super gutes Stichwort. Es wird sich sehr, sehr viele Dinge regeln, sich wirklich durch aktives Zuhören. Und viele Menschen werden wahrscheinlich überrascht, mit wie viel wenigen einfachen Hebeln man schon die Qualität für Care-Work-Leistende verbessern kann im Berufsleben. Das sind, manchmal sind das auch symbolische Zuwendungen, die schon eine riesengroße Rolle spielen, ja. Sprache ist auch total wichtig. Schließe halt niemanden aus, geh nicht davon aus, dass jemand kein Interesse hat oder nicht in der Lage ist, eine Aufgabe zu bewältigen, nur weil der Mensch in Care-Arbeit steht. Und andersrum, nimm auch Rücksicht. Und es gibt sehr viele gute Beispiele für konkrete Maßnahmen. Wir hatten ganz oft jetzt schon das Thema Ferienbetreuung, Kinderbetreuung angesprochen, was sich super gut umsetzen lässt. Aber auch das Thema Mentoring-Programme. Ja, also gezielt da ansetzen, wo KünstlerInnen, die eben nicht Rihanna sind und sich schon eine Entourage leisten können und dann der Stand ein bisschen einfach ist, sondern Newcomerinnen, Indie-Artists, die wirklich maßgeblich der Gefahr ausgesetzt sind, aus der Szene zu droppen, die noch viel bewusster zu unterstützen. Mit Mentoring-Programmen, mit finanziellen Zuschüssen. Das betrifft übrigens ja nicht nur die Musikbranche, sondern ich kenne viele Gründerinnen, die auch in der Phase ihrer Gründung schwanger geworden sind und dann ihre Anteile beispielsweise für eine gewisse Übergangszeit wieder verringert haben an ihrem eigenen Unternehmen, damit sie sich haben anstellen lassen können. Das ist auch die Wahrheit, dass das System manchmal die Menschen zu solchen Maßnahmen zwingt. Und dann wundern wir uns, dass so wenig Frauen gründen. Ja, und so wenig vocal wird über diese Geschichte. Und ich glaube, das kann man ganz gut anwenden, auch auf die Musikbranche.
Das finde ich super gute Abschlusssätze. Hoffen sehr, dass diese konkreten Handlungsempfehlungen, Ideen, Gedanken vielleicht zumindest in eurem Berufsalltag da draußen ein paar Steine ins Rollen bringen können. Und dass es vielleicht auch einfach bald mehr gute Nachrichten gibt aus der Musikbranche, was das Thema Vereinbarkeit anbelangt.
Apropos gute Nachricht, da sind wir dann auch schon mitten in unserer Lieblingskategorie, mit der wir jede unserer Podcast-Folgen schließen, nämlich eine News aus der Branche, die Hoffnung macht. Wie üblich, immer wenn Experten und Expertinnen hier im Studio zu Gast sind, überlassen wir diese Nachricht der Gästin. Liebe Nanja, was hast du uns mitgebracht?
Was mir Hoffnung macht und was wirklich ungeahnt und ungeplant losgekickt ist, ist unser erstes Moms Got Talent Konzert. Wir haben vor 6 Monaten eine Academy gegründet, in der wir Musikerinnen mit Kindern fördern und genau da die Lücke aufgreifen, die ich eben beschrieben habe, dass wir Musikerinnen den Wiedereinstieg in ihre Karriere erleichtern wollen und dort supportive sein wollen. Und daraus angeschlossen hat sich das erste familienfreundliche Konzert mit 12 MusikerInnen. Aline Cohen war auch Headlinerin bei uns. Unser Techniker vor Ort hat ganz schön geschwitzt, glaube ich. Es gab sehr, sehr viele Changeovers. Aber es war dann am Ende so ein kleines Mini-Festival, was um 15 Uhr gestartet ist. Ein Drittel unserer Gäste und Gästinnen waren Kids. Wir haben erwachsene Musik gespielt, also wir haben kein Kinderkonzert gemacht, aber alle, die auf der Bühne gespielt haben, waren Moms oder Papas. Und wir haben einfach ein wunderschönes, loungiges, Erwachsenen-Adult-Music-Konzert gegeben, aber in einem familiengerechten Rahmen mit Kinderschminken, mit kleinen Quetschi-Auslagen und Brezeln zum Reinbeißen. Und die Kids waren so konzentriert und hatten so viel Spaß. Und die Eltern haben so lange nicht mehr so ein schönes Konzerterlebnis genossen. Das hat unglaublich viel Mut gemacht, nicht nur, weil wir es umsetzen durften, sondern weil es einfach auch gut angenommen wurde. Und wir planen definitiv eine Fortsetzung dafür. Mhm. Also eine News in eigener Sache sozusagen.
Mhm. Sehr gut.
Ja, ich finde, das macht doch auf jeden Fall Vorfreude auf die Zukunft und ist der perfekte Abschluss für diese Folge Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Liebe Nanja, ein riesiges Danke, dass du zu uns nach Hamburg gekommen bist ins Studio. Es war mir ein riesiges Fest, es war uns ein riesiges Fest. Einen riesigen Dank auch an Shari Hu und an Jorin Schiesche für eure Offenheit in den Vorab-Interviews. Danke an unser Team hinter der großen Scheibe im Studio von German Wahnsinn. An Luisa, an Lou, an Michi und an Hajo sowie an unseren Medienpartner die Musikwoche. Und last but not least, danke an meinen Herzens-Co-Host, an den wunderbaren Alex Barbian.
Und an Lina Burghausen für dieses großartige Skript, das, glaube ich, gerade in diesem Fall nicht leicht gefallen ist. Diese Recherche war krass. Wenn ihr da draußen Feedback, Anmerkungen oder Ideen habt zu Deep Dive, dann freuen wir uns wie immer über eure Mails an deepdive@reeperbahnfestival.com. Lasst uns auch unbedingt eine Bewertung und eure Meinung zur Folge auf der Streaming-Plattform eurer Wahl da und empfehlt den Podcast auch gerne weiter. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis bald, wir hören uns beim nächsten Deep Dive.